Adam, mein Lieber, letzte Woche warst du ja komplett offline, sowohl digital als auch analog. Im Prinzip Zero Inbox und Outbox in einem, nicht nur im Smartphone oder auf der Webseite, sondern tatsächlich auch als Mensch. Ein spannendes Thema. Wir hatten ja schon mal den Punkt Minimalismus im Zusammenhang mit Innovation, warum das helfen kann. Du hast letzte Woche eine Erfahrung gemacht, die sich nennt mentaler Minimalismus in einem Zen-Retreat. Erzähl mal, was war da los?
Ja, ich kann jetzt widersprechen, also auch wenn ich jetzt langsamer oder etwas leiser spreche, aber tatsächlich habe ich die ganze letzte Woche geschwiegen. Es war ein Zen-Schweige-Retreat, Sesshin heißt es auf Japanisch, und das ist etwas, was ich jedes Jahr versuche zu machen, und diesmal war das eine sehr tiefgehende Erfahrung. Also es ist schon lebensverändernd, das ist viel mehr als einfach nur Schweigen. Und das Schweigen ist aus meiner Sicht das Einfachste an dem Ganzen. Also es ist überhaupt nicht das, was am meisten wehtut. Meine Frau hat direkt gesagt, sie könnte keine Minute oder keine 3 Minuten in Stille gezwungenermaßen schweigen. Wie soll das gehen? 5, 6, 7 Tage lang. Aber am Ende ist das überhaupt gar nicht das Schwierigste. Und am Ende hat man tatsächlich einige Erlebnisse, die lebensverändernd sind. Also
Da kommen
deswegen.
wir ja gleich noch drauf. Du hast, aber es ist nicht das erste Mal, dass du schweigen warst. Also jetzt, klar, Schweigen ist nicht alles. Das werden wir gleich sehen. Da gibt es noch so Rohrstockschläge und solch. Also bleibt mal dran, es wird spannend. Nein, also du warst ja nicht das erste Mal schweigend unterwegs oder in so einem Retreat. Das vor vielen Jahren. Was war so deine erste Erfahrung damit und warum bist du da drauf geblieben? Was hat dich da. Was fixt dich da an? Warum machst du das immer wieder, wie du sagst, jedes Jahr oder in regelmäßigen Abständen?
Ich meditiere jeden Tag seit 7 oder 8 Jahren, und der Gedanke oder die Frage, was passiert, wenn man halt pro Tag nicht nur 20 Minuten meditiert, sondern 2 Stunden, 6 Stunden, 10 Stunden, 17 Stunden, was passiert denn dann? Also das hat mich schon immer wieder beschäftigt. Und dann habe ich ein Interview mit Yuval Harari gehört, der israelische Schriftsteller, der das Buch Sapiens, die kurze Geschichte der Menschheit, geschrieben hat. Und er meint, ohne seine Schweigeretreats, 2 Wochen lang jedes Jahr macht er das, würden seine Bücher niemals entstehen. Also dass er diese Klarheit, die in so einem Retreat im Kopf passiert, unglaublich genießt, weil nur so kommt er zu seinen Buchideen. Und dann dachte ich mir, okay, das ist mehr als Schweigen. Das muss mehr als nur Schweigen sein. Also es muss mehr als nur hier ein schöner Erholungsurlaub, eine Woche Schweigen und zur Ruhe kommen. Das muss ja mehr sein. Also wenn Menschen wie Yuval Harari, der Professor an der Uni in Tel Aviv ist, und viel um sich hat und trotzdem 2 Wochen Auszeit nimmt pro Jahr, dachte ich mir, das muss ich auch mal machen. Und das habe ich vor ein paar Jahren halt tatsächlich auch geschenkt bekommen von meiner Frau, so ein 3 Tage Kurzretreat. Und seitdem jedes Jahr mal was anderes. Mal in
Du warst
Indien.
schon in Indien,
Ja,
genau, wollte ich gerade sagen,
genau.
in Indien, in Ashrams, du warst in Europa, in verschiedenen Orten. Wo warst du denn am härtesten oder am schwierigsten? Was unterscheidet sich da, vielleicht auch kulturell von der Erfahrung her?
Ein Yoga-Retreat in Indien, das ist eher so ein gemütlicher Einblick in das Yoga-Leben. Du schweigst die ganze Zeit, aber du machst die ganze Zeit irgendwas. Also da chantet man mit den Yoga-Menschen gemeinsam, dann macht man 1,5 Stunden liegende Meditation oder halt irgendwie 2 Stunden am Stück Fenster putzen, achtsam. Und sich beobachten, wie man die Aufgaben hasst und was das mit einem macht. Das ist schon ein Mega-Erlebnis gewesen im indischen authentischen Ashram. Aber außer dass es sehr einfach war, und war das einfach ein unglaubliches Erlebnis mit sehr vielen Abenteuern.
Du meinst einfach jetzt im
Ein
Basic, also nicht
einfaches
einfach im
Leben.
Sinne einfach, simpel, sondern
Genau.
einfaches Leben.
Du hast keine Dusche, also ich hatte keine Dusche, ich hatte nur einen Eimer und auch alles sehr einfach, nur ein Zimmer mit einem einzigen Bett, mehr nicht. Also auch ein sehr einfaches Bett und auch Frühstück und Mittagessen extrem einfach und kein Kaffee, kein Handy, kein Zugang zu Büchern, kein Lesen, kein Gucken in Gesichter. Also das ist schon sehr üblich bei allen Retreats. Du sollst dem Gehirn gar keinen Input geben. Das heißt, das ist schon sehr ähnlich bei all diesen Retreats, aber wie sie die Zeit zwischen 5 Uhr und 22 Uhr füllen, ist unterschiedlich.
Und da war letztes Jahr, warst du schon mal in...
Ja, Vipassana. Und das ist...
Wo war das? Ich habe es gerade nicht verstanden.
Vipassana Retreat, das ist eine indische, aus dem Hinduismus kommt das. Mhm. Und das ist einfach... das Härteste, was ich je gemacht habe. Also das hätte ich fast unterbrochen. Also da hätte ich aufgegeben, weil es ist ein 17, also 12 Stunden reines Sitzen im Schneidersitz von 5 Uhr morgens bis 22 Uhr. Und dann schläft man halt irgendwie diese 5-6 Stunden und dann sitzt man weiter. Und dann gab es eine Stunde Yoga dazwischen und dann auch 2 Gerichte pro Tag. Aber sonst sitzt du 1,5 Stunden.
Ach du meine Fresse. Einfach mir würden die Knie abfallen. Das ging überhaupt nicht. Ich wäre ein Wrack körperlich danach. Das ist ja wie Einzelhaft.
Ja, das ist schon heftig. Da sitzt jemand und das gibt dir Tipps, wie du dich setzen sollst, weil jedes Zwicken am Anfang einer Sitzperiode führt zu einem Extremschmerzen am Ende dieser Periode. Du weißt also, wenn deine rechte Pobacke ein kleines bisschen, 3% mehr Druck hat als die linke, wird die rechte Pobacke in 1,5 Stunden nach dieser Sitzphase nicht nur wehtun, sie wird dir abfallen. Also, und du darfst dich nicht bewegen. Also.
Oder? Das ist doch ungesund.
Ja, aber du stehst dann auf und dann machst du halt eine kurze Gehmeditation und du merkst, alles ist gut wieder.
Schande.
Ja. Nee, bei mir waren es gar nicht die Knie in diesem Vipassana Retreat, es war mein Nacken. Also, weil du sitzt halt mit dem Kopf ein bisschen, also wahrscheinlich 2-3 Grad weiter vorne als üblich beim Gehen. Und das führt zum Druck hier im Nackenbereich. Und ich glaube, also ich hatte Kopfschmerzen vom fehlenden Koffein, vom wenigen Schlaf. Ich hatte Nackenschmerzen, die Knie, der Po haben auch so halbwegs wehgetan da letztes Jahr. Und nach 2 Tagen habe ich mir diese Yoga-Bilder in diesem Retreat-Haus, das war in Bad Meinberg bei Yoga Vidya. Das kann man übrigens, wer das möchte, das kann man sogar als Bildungsurlaub machen. Also das ist sehr empfehlenswert.
Ja, es ist sehr empfehlenswert, weiß ich nicht.
Also es ist ein Erlebnis. Es ist ein Erlebnis, als Erlebnis empfehlenswert. Aber nach die ersten 2 Tage mit Kopfschmerzen, mit Müdigkeit, mit Koffeinentzug, mit Knie-, Nackenschmerzen, habe ich mir diese grinsenden Yoga-Bilder angeguckt und habe in Gedanken gesagt, hört auf zu lachen, hier gibt es nichts zu lachen. Also das war schon gar kein Spaß. Also das war die ersten 2 Tage wirklich eine extrem Belastung. Und nach 3-4 Tagen hat sich was getan. Also da war das mit dem Koffein war gegessen und Schlafzeiten haben sich halt auch dann, gewöhnt man sich dran, um 4.40 Uhr aufzustehen und 4.50 Uhr schon zu sitzen. Und irgendwann merkt man halt irgendwie, okay, da gewöhnst du dich so langsam dran. Und die viele Meditation, das viele Sitzen und beschäftigt sein mit den eigenen Gedanken, weil dir fehlt ja komplett der Input. Da kommt ja, also deswegen so ein mentaler Minimalismus, wie ich das jetzt nenne. Du kriegst ja überhaupt gar keinen Input. Und in dieser Zeit beschäftigst du dich mit diesem Monkey Mind, mit deinen Gedanken. Und manche heulen da, manche weinen ununterbrochen, weil sie merken, welche schlimmen Glaubenssätze sie in sich haben, die ständig wiederholt werden. Du bist und du bist der Einzige, der hier leidet und du bist ja so ein Loser und was weiß ich. Also und manche ertragen das nicht und heulen von morgens bis abends. Ja, das ist schon.
Aber dieses Jahr war jetzt nicht das ganz Extreme. Das war eine Zen-Variante, die unterscheidet sich nochmal. Vielleicht erzählst du, was da jetzt besonders war, die gegeneinander aufzuwiegen ist ja auch schwierig. Man sagt, das war jetzt besser oder schlechter.
Nee, ich glaube, das ist Quatsch. Ich möchte das gar nicht vergleichen.
Genau. Also die haben was war diesmal, was hast du diesmal erlebt?
Das sind ja 2000 Jahre Forschung oder was weiß ich, das sind 2000 ja. Jahre Ausprobieren dahinter. Also die haben alle recht. Also die einen wollen mehr sitzen und dadurch dies und das erreichen. Bei Zen ist die Idee, dass du auch Zugang zu einem Zen-Meister oder Zen-Meisterin hast. In dem Fall war es eine weibliche Zen-Meisterin, eine der wenigen auf der Welt. Und das ist schon wahnsinnig gut, weil irgendwelche Fragen ergeben sich immer in so einem Retreat. Also entweder sind das so profane Dinge wie mein Knie tut immer noch weh und mein Nacken und wie soll ich sitzen? Oder was bedeutet das, was du bei der Ansprache am ersten Tag erzählt hast? Also solche Fragen stellen sich jedem, aber je mehr man sich mit sich selbst beschäftigt, umso mehr hat man auch so die großen Fragen. Und ich kann mich erinnern, vor 3 Jahren in diesem Ashram in Indien habe ich eher so die Fragen gestellt, was mache ich mit all den Wünschen und Zielen, die ich habe. Ich habe viel zu viele, ich möchte noch so viele Bücher schreiben. Und mir wurde da als Tipp gegeben, ja, mach ganz langsam, was du nicht in diesem Leben schaffst, schaffst du im nächsten Leben. Also das ist für mich so als wissenschaftlich denkenden Menschen schon schwer gewesen, das Ganze so zu akzeptieren. Ja, und diesmal waren meine Fragen eher so, ja, was machst du, wenn du so ein zufriedenes Leben erreicht hast? Weil ich fühle mich sehr zufrieden mit meinem Leben, mit meinen Freunden, mit meiner Familie, mit allem. Und die Idee ist halt irgendwie zu lernen, das Ganze zu genießen, zu sehen, dass wir alle permanent am Sterben sind. Also jeder Augenblick geht um Leben und Tod. Und dass du halt auch dann wahrnimmst, dass du heute nicht mehr der bist, der du gestern warst. Im Zen gibt es aber auch keinen gestern oder morgen. Aber dass du halt permanent alterst und stirbst so langsam. Und das macht einen auch mal so ein bisschen ja, sanfter dem ganzen Leben gegenüber. Also man merkt, dass alles anders, entspannter ist.
Was gerade das, was die Oma quasi dann irgendwann sagt, Bob, ich habe was gelernt, hast du jetzt schon ein bisschen früher wahrgenommen, das Leben ist endlich. Mach jeder Moment zählt und der Gestern, der gibt es nicht mehr, und den Morgen, den gibt es auch noch nicht, sondern das ist alles nur im Hier und Jetzt. Spannend. Ja. Aber ich habe was mit diesen Rohrstock-Geschichten habe ich noch erzählt. Da hast du im Vorgespräch darüber geredet, so, was machen die denn? Was war denn da? Was ist denn da passiert?
Ja, Keisaku, also es gibt den Keisaku-Slap im Zen. Der wird in Deutschland ein wenig anders praktiziert als im Original, im japanischen Kloster. Am Ende des Tages, wenn man halt tatsächlich richtig verspannte Schultern hat und da so schon 10 Stunden gesessen hat, kommt jemand mit so einem Holzschwert, Keisaku, und fragt dich nickend, darf ich dich schlagen? Und wenn du zurücknickst, heißt es ja. Und mein Gehirn erstmal, auf gar keinen Fall möchte ich geschlagen werden. Aber dann siehst du halt alle alten Hasen, die im Zen-Kloster halt schon zum 7. Mal dabei sind, sagen ja, egal ob sie 60, 30 oder 75 sind, dachte ich, willst du jetzt Nein sagen? Komm, also das sieht schon nicht entspannt aus. Also der holt wirklich richtig aus. Ich habe dir auch so ein Video geschickt, Peter. Also das sieht schon heftig aus. Da hat jemand irgendwie so ein Schwert, so ein flaches Stück Holz und haut dir auf den Nacken. Also du bewegst den Kopf zur Seite und kriegst 2 schnelle Schläge links und 2 schnelle Schläge rechts. Und es ist nicht nur hier so ein kleiner Schlag. Also
nicht zum Ritter geschlagen, sondern wirklich
Bam. Nee, das ist ein echtes Bam, sodass man es halt 2 Räume weiter hört. Also es ist schon ein guter Schlag. Und wenn du halt keine Klamotten in diesem Bereich anhast, da hast du schön eine rote Stelle, nicht nur für eine Minute, sondern für den ganzen Tag. Da habe ich die Zen-Meisterin, also du darfst der spirituellen Größe halt im Raum auch mal Fragen stellen per Briefchen. Also da liegen Zettel und du darfst Fragen stellen. Ende des Tages werden sie beantwortet. Und meine Frage war, warum? Warum diese Schläge? Und das hat mich schon überrascht. Es geht um einiges. Also es geht vor allem um so Sachen wie Vertrauen. Wird er meinen Nacken treffen? Wird er nicht meinen Kopf treffen? Wird das extrem wehtun oder nur ein bisschen? Also wird er wirklich die Stelle erreichen, die nicht so wehtut? Und vor allem wird er das halt tatsächlich erwischen, die richtige Stelle. Also es geht schon um Vertrauen, das ist das eine. Aber das andere ist auch etwas, was im chinesischen Ursprung von Zen, in Shen heißt es dann, bedeutet, dass dieser Meridian, der von der Schulter bis zur Hüfte geht, komplett entspannt, also dass alle Muskeln entlang von diesem Meridian entspannen, wenn man hier draufhaut. Das heißt, es ist eine Unterstützung für lange sitzende Mönche und es tut tatsächlich gut. Also wenn du halt irgendwie diese Schläge auf den Nacken hast, der wirklich extrem wehtut Ende des Tages, fühlt sich das halt schon gut an, weil alles durchblutet und es hat was Gutes. Und das Überraschende war, in Japan wirst du nicht gefragt. Da guckt jemand permanent auf deine Handhaltung. Du versuchst permanent du sollst sitzend deine Handflächen ineinander halten und die Daumen gerade so sich berühren lassen. Also die sollen sich kaum berühren, aber beieinander bleiben. Und derjenige, der mit diesem Schwert rumläuft, guckt nur nach den Daumen. Und wenn die Daumen abfallen, nach unten fallen, bedeutet, du bist gerade mal eingenickt und dann kriegst du so einen Schlag, damit du aufwachst. Und derjenige, der die Daumen halt gegeneinander presst und da ist klar, da geht viel zu viel im Kopf ab. Und er kriegt auch so einen Schlag. Und da wird nicht gefragt. Und das war, da hat sie erzählt, dass das wäre rein rechtlich und wie auch immer in Deutschland so nicht gegangen.
Ja, und dann schreiben sie hier, wenn sie geschlagen werden wollen. Das ist ja echt spannend, das sagen. Was war so zusammenfassend in einem, das ist schwierig. Nee, ich mache das jetzt nicht in einem Satz, typisch amerikanisch. Tell me your best trip. Was war trotzdem, wenn du es versuchst zu transportieren, an die Zuhörer, die das erste Mal von was hören, was war so der Aha-Moment oder das Besondere daran, warum du das empfehlen wirst oder würdest, dass man das auch, dass andere auch probieren sollten? Was denkst du?
Auf jeden Fall geht es gar nicht ums Schweigen. Es geht es ist kein Entspannungsurlaub. Also so stellen sich einige vor. Darum geht es gar nicht. Einem wird beigebracht, die Welt klarer zu sehen und jeden Moment besser zu erleben. Man fängt an, achtsamer zu essen. Das sind so solche Sprüche, die man ständig immer wieder hört. So von wegen, iss mal langsamer, achtsamer. Du sitzt in einem Raum mit 80 Personen und alle schweigen. Es ist eine komplette Stille. Keiner sagt was und jeder ist beschäftigt mit jeder Gabel, mit jedem Stück Essen, was im Mund landet, und man isst völlig anders, weil du hast ja gar keinen Input. Du sollst die Menschen nicht angucken. Du bist ja nur mit dem beschäftigt, was du gerade machst. Und das überträgt sich auf den Alltag. Und das genieße ich sehr. Also das, was ich diesmal mitnehme, ist eine extreme Zufriedenheit mit meinem Leben. Also ich war ja schon zufrieden mit meinem Leben, aber dieses Gefühl, grinsend durch die Welt zu laufen, das kenne ich so gar nicht. Ich bin nicht so der Grinser, der einfach so grinsend durch die Welt geht. Man kennt solche Leute manchmal. Und die Zen-Meisterin ist auch so eine, die wahnsinnig im Moment lebt. Also als ich sie gefragt habe, am letzten Tag hatte ich eine Audienz, 5 Minuten bei ihr, wollte nett sein, habe sie gefragt, ja, wie geht's dir nach 150 von solchen tiefen Gesprächen? Und sie, alles gut, nicht 150, immer nur das eine. Also sie lebt das so sehr, diese Idee, es ist nichts, was in der Vergangenheit war. Ich bin in diesem Moment nur bei dir und ich bin komplett bei dir und ich bin zufrieden. Und da sitzt eine 70-jährige Dame, die komplett bei dir ist und dir zuhört und das so verinnerlicht mit jeder Faser ihres Körpers. das hat mich schon beeindruckt. Und das, so ein bisschen davon habe ich jetzt mitnehmen können. Und jetzt, 3-4 Tage später, laufe ich immer noch sehr zufrieden durch die Gegend und genieße einfach so kleine Augenblicke. Und das fühlt sich richtig, richtig geil an.
Das glaube ich. Fantastisch. Klingt toll spannend. Bin mal gespannt, wie lange es vorhält. Ich gebe dir mal ein Signal, wenn ich sehe, Adam, du grinst nicht mehr.
Ja, also die Idee ist, ich glaube, das kann man nicht wirklich permanent mitnehmen. Da müsste man so ein Mönch sein. Aber ich glaube, da werden solche Wurzeln, solche Dinge gepflanzt im Gehirn, die dauerhaft irgendwie doch was verändern. Und ich habe es dir direkt erzählt, ich kam nach Hause und habe einige Newsletter gelöscht. Ich habe einige Sprachen, also ich bin so ein Sprachenlerner, ich habe irgendwie 9 Sprachen in meinem Leben gelernt und habe jeden Tag Holländisch und Türkisch und Italienisch und Französisch irgendwie Vokabeln gelernt. Und ich habe einige Sprachen einfach gelöscht aus meinen Apps und einfach mehr Ruhe in mein Leben gebracht. Ich bin so ein Input-Süchtiger und es tut gut, auch mal deutlich weniger Input zu haben und das Leben nicht bis zur letzten Sekunde mit Input zu füllen. Und das fühlt sich gut an.
Sensationell. Adam, ganz großes Kino. Und Frage ist immer, was hat das mit Innovation zu tun? Ich glaube, wir haben es schon mal beantwortet bei Minimalismus-Folge an sich. Je weniger Rauschen, je weniger Ballast du hast, umso klarer kannst du denken, umso klarer kannst du auch innovative Dinge vorantreiben. Abgesehen davon, es macht einfach, glaube ich, das Leben besser.
So sieht's aus. Hat Spaß gemacht. Danke,
Peter. Danke dir.